Herzlich willkommen im Salatschatten bei Jobs, der Sendung mit viel Geschwätz und wenig Musik. Ich weiß nicht, was heute draußen für ein Wetter ist. Ich weiß nicht, ob es regnet, stürmt, hagelt. Die Sonne scheint sicherlich, scheint sie irgendwo auf der Welt, weil ich kann nicht in die Zukunft sehen. Es ist nämlich gerade der 11. November und der 23., an dem ihr mich oder uns hören werdet, ist noch gar nicht angebrochen. Der Gast, den ich mir heute geladen habe, hat dann keine Zeit und musste etwas eher kommen. Dafür haben wir genügend Zeit, uns das Gesprochene nochmal anzuhören und zu prüfen, ob wir euch das überhaupt vorführen wollen. Aber wir sind uns todsicher. Mein Gast ist Ulrich Peters. Hallo Uli.
Ja, hallo. Grüß dich.
Ulrich Peters habe ich entdeckt gesehen, wahrgenommen auf den linken Buchtagen in Berlin im Mehringhof im Juni diesen Jahres. Da gibt es übrigens eine Veranstaltung, die ich jedem empfehlen kann. Wer noch nicht da gewesen ist, linke Buchtage gibt es jedes Jahr im Mehringhof. Viele, viele Veranstaltungen, geht über 3 Tage oder 2 Tage, ich weiß gar nicht.
2,5.
2,5 Tage. In allen Räumen viel aufgebaut, viele Stände und viele Autoren stellen ihre Bücher vor, die natürlich immer, weil es politische Bücher sind, na logisch, Anlass zur Diskussion geben und zur Debatte, zur Auseinandersetzung, die von manchen bemängelt wird, dass sie gar nicht mehr so heftig wie in früheren linken Buchtagen stattfindet. Aber vielleicht ändert sich das ja, wenn Uli beim nächsten Mal wieder mit dabei ist. Hast du denn wieder ein Buch? Bei den nächsten linken Buchtagen?
Ja, in 10 Jahren vielleicht. Also bei den nächsten Buchtagen ganz sicher nicht. Denn ich habe mir jetzt erstmal eine kleine Phase der Faulheit genehmigt.
Ulis Buch ist nämlich ziemlich dick und du hast doch ziemlich lange daran gearbeitet, sicherlich. Stelle ich mir vor, wenn ich mir die Dicke des Buches anschaue.
Ja, richtig vorgestellt. Das waren in der Tat stolze 7 Jahre. Denn ich habe ja nebenher noch eine Arbeit im Buchhandel. Und wenn man es in der Freizeit erledigt oder einen Teil seines Jahresurlaubs abknapsen muss dafür, dann dauert es eben so lange. Und das war ein sehr großes Thema, umfangreicher, als ich anfangs eingeschätzt hätte.
Wir haben es noch gar nicht genannt. Die Überraschung kommt jetzt. Das Thema ist nämlich die Geschichte der radikalen Linken nach 1990. Ist das so etwa richtig beschrieben?
Ja, völlig korrekt.
Also richtig, die Geschichte. Jetzt die Frage, habt ihr schon mal so ein Buch irgendwo gesehen, das das mal so zusammenfasst? Ich habe noch keins gesehen, Uli, du?
Ich habe auch keins gesehen, nein, und ich glaube, ich hätte es mitbekommen, ja.
Warum gibt es denn keins? Da müssten sich doch bürgerliche Historiker auf der einen Seite, aber auch aus den Reihen der Linken selber mal jemand gefunden haben und versucht haben, das einzuschätzen, oder mal aus anarchistischer Sicht, aus, keine Ahnung, maoistischer Sicht, mal so eine Geschichte aufschreiben.
Ja, für die bürgerlichen Historiker ist es jetzt, glaube ich, oder eher weniger ein Thema. Also da fehlt die Motivation für, höchstens vielleicht im Kontext von Befriedung, Integration bis Terrorabwehr sozusagen.
Ja, oder sich lächerlich machen drüber. Das könnten sie ja auch.
Könnte man dann nebenher mit erledigen. Was die Linken anbelangt, ist die Frage schwerer zu beantworten. Ich weiß natürlich nicht, warum andere irgendwas nicht gemacht haben. Ich kann nur feststellen, dass es nicht passiert ist. Es ist eben in der Tat auch ein umfangreiches Thema. Also es sind viele Arbeiten ja zu bestimmten Teilbereichen, also thematisch begrenzt oder eben zeitlich begrenzt, was den Untersuchungsgegenstand anbelangt, erschienen. Jüngst auch Veröffentlichungen über Antifa-Geschichte zum Beispiel. Aber tatsächlich ist es so, dass es eigentlich die einzige Arbeit dazu ist, die das Thema in diesem ganz, also in diesem großen zeitlichen Rahmen behandelt.
Ja. Hast du dir diese Arbeit ganz alleine vorgenommen? Oder noch jemand
dazu? Die habe ich. Entschuldigung. Die habe ich mir tatsächlich ganz allein vorgenommen, ja.
Aha. du hattest zu Archiven auch Zugang? Oder hast du das aus der eigenen Erfahrung und den Publikationen, die du ja auch als Buchhändler hast, vorliegen hast, gewonnen?
Ja, Archivenzugang, also großartige Archivstudien im engeren Sinne stecken da jetzt eigentlich nicht drin. Natürlich ist sehr viel an Berichterstattung, Debatten etc. in linken Medien verarbeitet, also von der Zeitung bis auch übers Flugblatt und natürlich auch Analysen aus Büchern und Broschüren etc. Aber der Schwerpunkt lag jetzt gar nicht darauf, sozusagen nochmal gestützt durch Archivalien zum Beispiel herauszubekommen, ob bei dieser oder jener Demo nur 300 oder eher 350 Leute anwesend waren, sondern eher die Gesamtentwicklung aufzuzeigen und auch versuchen herauszukriegen, wo vielleicht auch strategische und taktische Schwachstellen linker oder linksradikaler Politik liegen und dieselben zu diskutieren.
Es geht überwiegend um Deutschland in dem Buch, bis eben auf die Gipfelsachen so.
Genau, das ist das Thema und nur bei der, ja, das liegt dann in der Natur der Sache, gerade bei der Antiglobalisierungsbewegung, dann kann man unmöglich nur noch über Deutschland schreiben, selbst wenn man da den Fokus hinlegt.
Mhm. Diese Auflistung, die du da vorgestellt hast, du hast ja auf einer Veranstaltung bei den Buchtagen im Buchladen Schwarze Risse war das übrigens drin,
genau.
Den ich auch empfehlen kann. Also nicht nur als Buchladen, die machen auch Veranstaltungen, laden auch regelmäßig Autoren ein, da was vorzustellen und zu diskutieren. War ja auch schon ein paar Mal, sind immer ganz nette Sachen, die Jungs daran holen.
Ja.
Und diese Auflistung, die du da vorgestellt hast, war aber überwiegend eine Auflistung von Bewegung, also von Aktionen. Also was machen wir wogegen, wo treten wir auf und wie setzen wir uns in Szene und weniger die theoretische Entwicklung in der Linken.
Das ist richtig. Also es war einfach ein bisschen der Situation geschuldet. In dem Buch, das ich geschrieben habe, kann man wohl wirklich sagen, dass da eigentlich gleich mehrere Bücher drinstecken, wahrscheinlich 10 sogar, deshalb ist es so dick geworden. Und wenn man sich darüber unterhält mit Leuten und das ein bisschen vorstellt auf einer Veranstaltung, ist der zeitliche Rahmen einfach begrenzt. Man kann nicht ewig stundenlang referieren und schon gar nicht bei so einem Wetter, wie wir das damals an dem Wochenende hatten. Das war wirklich sommerlich heiß. Man muss sich also irgendwie beschränken und ich habe dann mich ja auf bestimmte Schwerpunkte konzentriert und tatsächlich die theoretischen Debatten da auch weitgehend rausgehalten. Das wäre schlichtweg zu viel geworden. Nicht, weil ich sie unbedeutend finde, keineswegs.
Aber ja. In dem Buch sind sie drin?
In dem Buch sind sie drin, ja.
Okay, das reizt ja zum Lesen. Ich habe mir ja auch nur
die. Vielleicht nicht jeden.
Naja, weil also gerade das theoretische Defizit in der Linken, gerade so im anarchistischen Spektrum, autonomen Spektrum, ist ja oft debattiert und bemängelt worden, dass man über Reflexion da ja nicht so viel von hält. Also Aktionismus als Stichwort.
Ja, obwohl ich gar nicht weiß, ob das wirklich, es gibt sowas natürlich auch heute noch, es gibt auch heute noch Leute, denen das wichtiger ist, die einfach dringend was machen wollen, auch gut verständlich sozusagen und die vielleicht eine Beschäftigung mit theoretischen Fragen, Hintergründen auch dann als ja zeitraubend oder nicht so wichtig empfinden. Ich will jetzt darüber auch gar nicht weiter rechten, aber die Frage ist für mich ja nicht so sehr gewesen, interessieren sich nur Leute dafür oder andere nicht oder warum nicht, weil so ein Interesse ist schon durchaus vorhanden, sondern eher aufzuzeigen, auch welche Debatten sind denn tatsächlich geführt worden oder zumindest ansatzweise geführt worden und wo besteht eigentlich für die Linke auch nach wie vor ganz dringender Forschungs- und Klärungsbedarf. Ne? Und da, wo er besteht, und es gibt ihn tatsächlich nicht so knapp, Stichwort Imperialismusanalyse, Stichwort auch theoretische Verarbeitung des Realsozialismus und der Erfahrung aus 70 Jahren Sozialismus, kann man nicht sagen, ja, da ist zu wenig passiert, weil es die Leute nicht interessiert. Das würde ich nicht behaupten wollen. Sondern es ist auch eine Frage von entsprechenden Ressourcen schlichtweg. Es gibt eben auch zu wenig materielle Mittel dafür, zu wenig Leute an den Universitäten. In Ostdeutschland sind die Marxisten in der Wendezeit rausgesäubert worden. Im Westen haben auch viele linke Profs, die mittlerweile im Ruhestand sind, vielleicht verpasst, zu wenig junges Personal nachzuholen, zu fördern. Vielleicht gab es auch zu wenig Nachwuchs. So, und viele Leute, die dazu intellektuell in der Lage wären, ja, die fahren heute eben Taxi. Das ist wirklich auch eine Frage materieller Voraussetzung, weil man bestimmte Themen, wenn man sie bearbeiten möchte, dann auch die Ressourcen dafür braucht, also das Personal, die finanziellen Mittel, Forschungsinstitute etc. So, davon haben wir zu wenig und ich glaube, also das ist für mich der Knackpunkt, nicht irgendwie, weil es den Leuten am Arsch vorbeigeht, so einfach. Ja.
Also nicht ein ideologischer Hang zum Aktionismus und ein geschmäcklerisches Abwerten von Theorie, sondern ein, also die was machen können, machen es und die theoretisieren können, können es nicht, weil es fehlt an allem.
Richtig, ja.
Und du hattest auch gesagt, dass zumindest in der Zusammenfassung, die du da auch vorgestellt hast, dass mit dem Ende des Realsozialismus ganz, ganz viel eben auch an Ressourcen weggebrochen ist. Also ich kann mich erinnern an die Berichte über die 20er Jahre und 30er Jahre, wo die Sowjetunion eine ganz, ganz wichtige auch materielle und organisatorische Bastion war, wo man Sachen drucken konnte, wo man einen Kongress organisieren konnte über die Leute aus Moskau und die ganze Kommentarengeschichte, wie auch immer man da jetzt die Rolle von die führende Rolle in der Sowjetunion oder von Stalin oder so dort drin sieht, aber es war einfach eine Unterstützung für jede Art von Gewerkschafts- und linke Arbeit in so einem Land möglich, wo man die gesellschaftlichen Ressourcen dafür halt eingesetzt hat. Und egal, wie auch jetzt die Kooperation mit der DDR ging oder nicht ging von Westlinken, also Linksradikalen, die waren ja da auch nicht so gut angesehen, bei der SED zum Beispiel. Mhm. Und wie das vorher abgelaufen ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ob man da wirklich Unterstützung, die hatten ja dann eher die DKP unterstützt und SEW und sowas.
Ja.
Und aber nichtsdestotrotz war das materiell erstmal unterlegt und die Profs, von denen du sprachst, im Westen, die sich dann so nach 68 dort wahrscheinlich auch als Akademiker etabliert haben, die hat man aber auch zum Teil rausgedrängt oder deren Fakultäten oder so marginalisiert nach 90.
Ja, also im Westen weniger eigentlich mehr, ja? Im Osten. Und da galten ja nur massenhaft Wissenschaftler plötzlich als politisch bedenklich und irgendwie nur noch abwicklungsfähig quasi. Und die Stellen sind besetzt worden durch das 2B-Personal aus dem Westen. Wo
was,
die Leute,
was heißt
die vorher,
2B?
2B im Sinne von die Leute, die vorher an den westlichen Universitäten, Forschungseinrichtungen oft auch keine Stellen mehr hatten, die konnten dann im Osten eben untergebracht werden und waren eben entsprechend auch nicht politisch bedenklich.
Also 2B sind in einer Klassifizierung die zweite Garnitur oder
dritte? Ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen mal grob gesprochen. Ne? Es trifft logischerweise nicht auf jeden zu.
Aha. Naja gut, das ist ja eine unumgängliche Sache, wenn man Herrschaft etablieren will, dass man dann die Eliten austauscht. Das ist in der Geschichte bisher immer so gewesen und ist ja auch ein praktisch sinnvoller Schritt für die Herrschaftsausübung,
richtig,
dass man
ja
das macht.
Also ich möchte übrigens nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du so frühe Anfänge in der Sowjetunion angesprochen hast. Das ist natürlich gewissermaßen auch eine zwiespältige Geschichte. Einerseits die Etablierung einer sozialistischen Macht in einem Land natürlich von Vorteil gewesen, auch für marxistische Forschung zum Beispiel. Also einfach was die Bereitstellung materieller Ressourcen anbelangt. Auf der anderen Seite aber auch immer mit einer gegenläufigen Tendenz, also so wie die Geschichte der Sowjetunion nun mal verlaufen ist, ne? Bücher über Ausgrenzung unliebsamer Meinungen bis hin zur Verhaftung, wie auch immer, von unliebsamen Personen. Da sind viele Bücher drüber geschrieben worden, das ist so allgemein erstmal bekannt. Die Frage, wie hat es zu dieser verheerenden Entwicklung auch auf dem Gebiet sozialistischer Theoriebildung kommen können und diese historische Situation der Oktoberrevolution, die darauf hofft, sozusagen zu der damaligen Zeit noch Unterstützung aus dem Westen zu bekommen, nämlich nur Fanal zu sein für eine mindestens europaweite Revolution. Das ist ja schief gegangen. Entwickelte sich der Weg des Aufbaus vom Sozialismus in einem Land, das sich den äußeren Angriffen erwehren musste. Und das hat natürlich wiederum auch eine Langzeitwirkung, eine negative Rückwirkung gehabt, auch auf die ganze Forschung, weil Forschung mehr und mehr dem Partei- und Staatsinteresse, sozusagen der Staatsraison, kann man sagen, unterstellt worden ist, mit den hinlänglich bekannten Ausgrenzungseffekten, weil diese freien, auch wissenschaftlichen Debatten noch in den 20er Jahren in der Sowjetunion, das war dann freilich ein Auslaufmodell. Wir etwas jüngeren Semester, die damals noch gar nicht gelebt haben, aber das zum Beispiel in der DDR kennengelernt haben, wir kennen das schon aus einer Zeit, wo auch marxistische Forschung, war nicht alles blöd, was da erschienen ist, aber es diente aber nach wie vor, selbst wenn nicht mehr so extrem wie in der Stalinzeit meinethalb, vor allem der Absicherung der politischen Macht. Also Wissenschaft hatte zu begründen, dass das, was die Parteiführung machen, richtig ist. Und das ist für eine Wissenschaft oder für den Marxismus, der per se sozusagen herrschaftskritisch ist und sich selber in Frage stellt oder Marxisten auch dazu dienen muss, ihre eigene Politik immer wieder zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, ein absolut vernichtend.
Dazu kommt natürlich auch der theoretische Fehler, der in dem Marxismus-Leninismus drinsteckt, der nie befragt wurde. Und die Vorstellung davon und dann auch die eigene Rolle darin, wie denn die revolutionäre Umgestaltung der Welt oder Weltrevolution, wie auch immer man das nennen will, denn nun stattfinden soll und wird. Und da hat man natürlich die sozialistische Staatengemeinschaft immer als das angesehen, was den Kern bildet, den Anfang und das absolut Wichtige, also außenpolitisch. Und immer auch mit einem gewissen Exportauftrag. Also wir unterstützen alle widerständigen, anti-imperialistischen Bewegungen in der Welt, wodurch man sich eine Menge Ärger eingehandelt hat und eben auch den militärischen Angriffen quasi sich angeboten hat. Und dieses Konzept ist ja auch einerseits eine Theorie, die sich dann aber übersetzt hat in eine Praxis der weltweiten Intervention. Also jede Art von oppositioneller Bewegung wurde irgendwie unterstützt und das hat natürlich den kapitalistischen Staaten nicht gefallen.
Würde ich widersprechen übrigens. Also erstens mal ist dieses Konzept des Revolutionsexportes, anfänglich noch von Trotzki zum Beispiel vertreten, sehr früh begraben worden, nämlich zugunsten des Aufbaus des Sozialismus in einem Land.
Als die Bastion, von der alles wiederum nur ausgehen kann.
Ja, aber dass die sozusagen halb Europa befreien können oder zumindest die dortigen Arbeiterbewegung zur Durchführung von Revolutionen animieren können, das war sozusagen ein Konzept, also mit fallender Tendenz. Dafür findet man immer weniger Belege. Was richtig ist, ist die Unterstützung von Arbeiterbewegungen, später der antikolonialen Befreiungsbewegung in aller Welt, finde ich auch richtig. Also geradezu naheliegend. Das wäre eher, es gibt ja auch die Vorwürfe andersrum, dass in der Zeit gerade unter Chruschtschow diese Unterstützung zurückgefahren worden sei im Sinne einer friedlichen Koexistenz. Auch diesen Vorwurf halte ich für nicht berechtigt, weil also friedliche Koexistenz unter den Bedingungen von zwei rivalisierenden Blöcken natürlich eine vernünftige Strategie soweit erstmal war. Wer das nicht wollte, der musste sozusagen für einen neuen Weltkrieg plädieren. Aber Befreiungsbewegungen zu unterstützen in ihren Kämpfen oder auch linke Bewegungen in den entwickelten imperialistischen Staaten, ist natürlich richtig gewesen.
Es ist die Frage, ob das in dieser Form richtig war, klar. Also man hat auf das antikoloniale Moment gesetzt. Und der Weg, der dann beschritten werden kann von diesen jungen Nationalstaaten, nannte man sie ja, war ja so ein Begriff, war ja in dieser Phasendenke auch immer angelegt. Also man muss zuerst eine in diesem Stufendenken, also die Voraussetzung für eine sozialistische, kommunistische Entwicklung ist überhaupt erstmal das freie bürgerliche Individuum, bürgerliche Verhältnisse, Proletariat, Kapitalismus, also Industrie, nicht unbedingt als Kapital organisiert, aber dass man überhaupt erstmal den Nationalstaat braucht mit einer selbstbewussten Intelligenz und all diesen, diesen Vorstellungen.
Richtig, ja.
Also Bedingungen der Möglichkeit und so weiter.
Mhm.
Und nur wenn das, und dann dürfen wir erst den nächsten Schritt machen. Aber dieser nächste Schritt sollte damit auf den Weg gebracht werden. Deswegen hat man da ganz große Hoffnungen gesetzt in jede nationale Entwicklung in irgendwo. Und eine nationale Entwicklung ist aber erstmal gar nichts, was irgendwie kommunistisch ist.
Naja, das hat, glaube ich, auch gar niemand behauptet, dass damit sich auch immer wieder Illusionen verbunden haben, zweifellos, dass man viele Fehler gemacht hat, zweifellos, Fehler verschiedenster Natur, aber man kann dennoch nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen, man kann nicht sozusagen aus der Phase eines antikolonialen Kampfes heraus mit 7 Meilenstiefeln irgendwie zum Kommunismus oder einer wie auch immer befreiten Gesellschaft schreiten. Also die Nationenbildung ist und sozusagen die Durchsetzung bürgerlicher Freiheiten und demokratischer Grundrechte ist ein unumgänglicher Schritt, Zwischenschritt, auch verbunden übrigens mit entsprechendem Ausbau einer nationalen Ökonomie, entsprechenden Sozialleistungen, Bildungssystem etc. etc. Ja, dass da zum Teil dann eben auch sich nationale Herrscherklicken etabliert haben, in einer Art, wie man sie nicht gewollt hat, zweifellos. Also es geht nicht darum, irgendwie die wunden Punkte heute nachträglich eben auch entsprechend mit kritischem Blick zu betrachten. Aber so nach dem Motto, ja, es war sozusagen von Anfang an ein völlig verfehltes Konzept, dem würde ich mich nicht anschließen.
Das ist ja gerade so eine umstrittene Frage, ob man nicht aus jeder Art von Leben, was existiert, was eine Produktion erstmal hat, die sich ja sowieso nicht von heute auf morgen ändern wird, unabhängig von dem Nationalen, was ja dann eher hinderlich ist, wenn ich den Menschen sehe in der Sowjetunion, ich mache die Bauern zu Privateigentümer und habe dann ein Problem geschaffen mir erst, was es vorher gar nicht gegeben hat, aus dem klar aus pragmatischen Problemen, die anstanden, neue ökonomische Politik, aber auch gestützt durch den Gedanken, es müssen bürgerliche Verhältnisse sein. Und dann hat man die Bauern zu Privateigentümern gemacht und sich gerade die Bauern zu einem Problem gemacht, weil sie dann Privateigentümer waren, was sie vorher nicht waren.
Und ja, aber in Zeiten, ja, weil Stichwort neue ökonomische Politik, wenn es darum geht, sozusagen eine unglaubliche Hungerkatastrophe abzuwehren, dann muss man Maßnahmen ergreifen, die kurzfristig Erträge zeigen. Ne, dass auch das, ja, hat es ja in dem Zusammenhang auch natürlich wiederum mit anderen negativen Folgen, sozusagen einer offenkundigen Rückkehr auch von bürgerlichem Denken und einer Reetablierung auch so kleinbürgerlicher oder geradezu neureicher Schichten. Alles richtig.
Und das Eigentum selber, also wir rücken das nicht raus, weil das ist ja unser. Ihr könnt uns nichts dafür geben, nichts bezahlen. Also verbuddeln wir das oder verbrennen das? Ihr kriegt das nicht. Und das war ja dann in der nächsten Hungerkatastrophe dann das Problem, dass die Bauern das einfach nicht rausrücken wollten, das Zeug, was sie hatten.
Naja, völlig richtig, ja. Bloß wie ihr sagt, da drehen wir uns jetzt ein bisschen im Kreis. Man kann ja über alle drehen und auch über alle Fehler. Davon haben wir Fehler bis hin zu Verbrechen. Davon ist auch diese Geschichte des Sozialismus voll zweifellos. Aber man kommt trotzdem nicht umhin zu sagen, dass, ja, wie damals die Bolschewiki, sie konnten eben Politik immer nur auf Grundlage der real vorgefundenen Situation machen. Sie haben sich kein Schönwetterspiel aussuchen können. Das ist nun mal so. Und daran waren sie herzlich schuldlos übrigens.
Der Rückblick auf die sozialistischen Staaten, das realsozialistische System, den Zusammenbruch, das markiert ja dann den Anfang der Geschichte, die du dann erzählst. Also deine Geschichte beginnt ja hauptsächlich 89, 90,
ja,
mit dem Ende dieser Phase.
Ja, sind wir noch immer bei den theoretischen Debatten übrigens, weil wir sind jetzt so ein bisschen...
Ich wollte sie jetzt erstmal beiseite legen.
Okay,
ja. Und wieder auf diese Geschichte, die du dann entworfen hast, die mich dann schon auch in dieser Kompaktheit überrascht hat. Man hat das alles irgendwo mitgekriegt am Rande, aber dann liest man es, zumindest in der Zusammenfassung, hintereinander und sagt man sich, hey, da ist doch eine ganze Menge passiert in den letzten 25 Jahren. Mein Eindruck war immer nur... Hatte ich vorhin schon draußen gesagt, da ist immer das Gleiche gewesen. Immer eine Aktion und die ist dann gescheitert und dann gibt es die und die Debatten und dann wiederholt sich das alles immer wieder und dann die Gipfelstürmerei und dann wird wieder diskutiert und ja, wir waren zu wenig, welche Fehler haben wir gemacht und dann wird gegen die Nazis gekämpft und dann wird, man sucht sich immer neue Kampffelder oder Objekte, an denen man sich abarbeitet und eigentlich läuft die Geschichte vollkommen unbeeindruckt davon weiter. Und
sage ja, kann man so eigentlich auch nicht sagen. Es ist nicht das immer Gleiche und es sind auch nicht immer bloß dann immer wieder neue Themen, weil man bei den alten irgendwie nicht weitergekommen ist. Wenn man sich jetzt nur eine Sache mal herausgreift als Beispiel, meinethalben den Antifaschismus, der hat natürlich auch seit der Wende, genau wie er vorher ein Thema war, in Ost- und Westdeutschland unter unterschiedlichen Bedingungen, dann auch ab 89, 90 eine Rolle gespielt und spielt es bis heute. Und trotzdem ist auf dem Gebiet natürlich auch eine Menge passiert, haben sich sowohl Organisationsformen geändert, haben sich Bedingungen oder überhaupt das gesellschaftliche Klima, in dem das stattfindet, hat sich geändert. Und auch die Strategien der Antifa, hauptsächlich autonomen Antifa, aber nicht nur, die haben sich freilich auch gewandelt in einem sehr langwierigen, schwierigen Prozess, wie ich in dem Buch auch ausführlich, manchmal vielleicht fast zu ausführlich dargestellt habe, aber es ist eben auch tatsächlich nicht von ohne. Also ein jahrelanges Ringen um die Durchsetzung einer Bündnispolitik, die man lange Zeit, gerade in den 90er Jahren, so in diesem Zeitalter der Antideutschen, also hatte damals ja auch noch eine andere Bedeutung als heute, ne, gehabt hat, wo man gesagt hat, naja, wir festzustellen ist ein nationaler Konsens, der die Bevölkerung eine und wer nicht mit uns ist, ist eben gegen uns, ne, und da wurde dann in bestimmten Übertreibungen sozusagen auch kaum noch unterschieden zwischen, ja, zwischen Gewerkschaften und schon Rechtsaußenbewegung, ne, weil alles als ein volksgemeinschaftlich formierter Feind wahrgenommen wurde. Und man ist mit dieser Politik aber nicht weitergekommen, weil die Antifa war schlichtweg eine Minderheit und auch von begrenzter Schlagkraft, muss man so sagen. Schlagkraft im Sinne von, welche Entwicklung können wir eigentlich verhindern? Wo können wir uns Nazis entgegenstellen? Wo können wir ihren Aufbau von Strukturen behindern? Wie können wir überhaupt ihre Einflussnahme auf das gesellschaftliche Denken begrenzen und bekämpfen? So, darüber ist lange, lange Jahre diskutiert worden. Allmählich und wirklich in einem zähen Ring hat sich eigentlich die Überzeugung durchgesetzt, es bringt einfach nichts. Es gibt keine Alternative dazu, mit anderen gesellschaftlichen Kräften, die nicht so radikal sind wie wir, aber die durchaus fortschrittlich oder zumindest antifaschistisch sind, zusammenzuarbeiten, die als Bündnispartner zu gewinnen, Leute zu haben, die auch in den Provinzen, die besonders rechts geprägt sind, in vielen Gebieten Ostdeutschlands beispielsweise, dort zu haben. So, und wenn man sich so eine Sache anguckt, wie diesen jährlichen Nazi-Aufmarsch in Dresden, der dann 2010 erstmals verhindert worden ist durch Massenblockaden, dieser Erfolg ist wirklich nicht denkbar ohne das, was davor passiert ist, ohne diese Durchsetzung der Bündnispolitik, und das ist ja auch eine Sache, die durch die Köpfe muss. Die Leute müssen dazu bereit sein. Sie brauchen natürlich auch anderer gesellschaftliche Gruppen, die ihrerseits bereit sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das ist auch eine Sache von gegenseitiger Vertrauensbildung sozusagen. Da hat übrigens Heiligen Damm 2008 eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ja, also ne, deshalb kann man sagen, ein Thema, aber trotzdem ist da auch was passiert in den Jahren und es ist nicht die immer nur ewig gleiche Geschichte.
Moment, was passiert ist, mag ja sein, dass man sich in den Methoden, Strategie und Taktik, wie organisiert man sowas, wen spricht man wie an, eine praktischere und auch tauglichere Haltung und sehr praktisches Wissen durchgesetzt hat. Trotzdem ist man in diesen, du hattest das eigentlich durchgängig auch in deiner Darstellung als Abwehrkämpfe. Tituliert und dann auch gesagt, nur Abwehrkämpfe und darüber ist man nicht hinausgekommen, immer in der Hoffnung, dass sich aus diesem Kampf gegen das irgendwas entwickelt, irgendein antikapitalistischer Impuls und so weiter, hat nie stattgefunden. So, ich meine, er kann auch gar nicht stattfinden, weil man sich ja da, weil man gerade da schon voll in dem normalen bürgerlichen Prozedere ist, einer gesellschaftlichen Optimierung und der Staat eigentlich dankbar ist, dass die Debatte geführt wird, auch strittig, die Linken gegen die Rechten und dann gibt es da irgendwie so ein Gleichgewicht und das ist alles notwendig, auch als innergesellschaftliches Korrektiv. Und sei es nur, dass die Leute sich daran abarbeiten oder dass die sich gegenseitig neutralisieren, diese ganzen Staatsfeinde von links und rechts. Und eigentlich hat man dieses Szenarium damit nicht verstanden, wenn man sich abarbeitet, ohne zu sagen, das kann maximal ein Trainingsfeld sein. Also wie kann ich Leute gewinnen, wie kann ich was organisieren oder so. Das ist ja wichtig, dass man das auch praktisch kann. Aber eigentlich mischt man sich in einen innerbürgerlichen Streit ein. Also dass man die Zivilgesellschaft am Laufen hält und der Staat ist dankbar, dass er diese Arbeit nicht machen muss und kann sich selber dann, wie in Dresden geschehen, das würde ich übrigens ganz anders einschätzen, als Ordnungsmacht dann aufstellen und sagen, hey, hier sind die ganzen Radikalen von allen Richtungen und ich bin jetzt hier, der die Ordnung macht. Der kann sich selber präsentieren als derjenige, den dann alle bejubeln. Guck mal, wie der Staat und seine Polizei alles im Griff hatte.
Ja, auch dem würde ich mich nicht anschließen, vor allem nicht der These vom innerbürgerlichen Streit, weil ich finde, das geht an der, oder das ignoriert zu stark die Funktion, die der Neofaschismus ausübt oder die ihm beikommt. Ne? Denn auch wenn wir, also mit einem 933 sozusagen, ist nicht damit zu rechnen, sprich mit der Machtübertragung an eine faschistische Partei oder Bewegung ist nicht zu rechnen. Und trotzdem werden die, ob es nun faschistische Gruppen sind oder reaktionär religiöse Gruppen, fundamentalistische Gruppen etc., werden gebraucht als Truppen fürs Grobe sozusagen. Und diese Gruppen zu bekämpfen oder in ihrem Wirkungsradius zu beschränken, ist Teil eines Kampfes gegen Kapitalstrategien und Teil auch des Kampfes gegen Kapitalismus insgesamt sozusagen. Ich glaube, das kann man nicht voneinander trennen. Also soziale Kämpfe und politische Kämpfe auch auf dem Gebiet des Antifaschismus sind sozusagen in beiderlei Richtungen miteinander verbunden. Man kommt mit dem Antifaschismus nicht weiter, wenn man ihn als schlichte Anti-Nazi-Politik betreibt, im Sinne von Nazis sind doof und denen hauen wir jetzt noch einer aufs Maul oder so. Das reicht nicht, weil es sich verbinden muss sozusagen auch mit einer sozialen Alternative, die man anbietet und mit fortschrittlichen Kämpfen sozusagen auch auf anderen Gebieten. Und umgekehrt kommt man mit den anderen Sachen aber auch nicht weiter, wenn einem die Nazis nebenher egal sind oder man faschistische Mobilisierung sozusagen geradezu übersehen würde oder sich diesen Dingen nicht stellt.
Na okay, also diesen Dingen sich irgendwie stellen, klar, erstens, um überhaupt gesund nachts durch die Straßen laufen zu können, ohne zusammengeschlagen zu werden, einerseits. Andererseits, weil es Leute bewegt und man auf das Thema reagieren sollte. Also da zumindest was sagen sollte, wenn Leute dann entsetzt diese Nazis da durch die Straße marschieren sehen. Ich wollte eigentlich eher so daran anknüpfen, als du sagtest, dass die Nazis auf die gesellschaftlichen Diskurse oder so nicht so einen Einfluss gewinnen. Das würde voraussetzen, dass diese Nazis, nennen wir sie mal so, als Quelle dieses Einflusses darzustellen wären, wo ich sage, das stimmt doch gar nicht. Die sind doch Ausfluss der bürgerlichen Nationen, nur mit einer bestimmten Konsequenz, die sie halt dann daraus ziehen. Eine Handlung, die sie selber an den Regierenden, die sie dann abfällig Demokratie nennen, aus ganz anderem Grund als ich, sagen, das ist doch das Anliegen, was immer propagiert wird und warum macht denn da keiner was? Warum lassen die jetzt zum Beispiel ganzen Flüchtlinge rein? Das ist doch gegen die Nation gerichtet und sehen nicht aber, dass die Nation nicht sie selber sind, sondern der Staat und der Staat ein ganz anderes Kalkül hat, was er jeden Tag ändern kann nach Lage. Und dass das eigentlich die Nation ist. Also Einfluss auf die Gesellschaft, dass sich also gesellschaftlicher Diskurs oder das, was ein Land halt so ausmacht, in so einem Ringen entsteht von links und rechts. Und man, wenn man sich da einmischt, daraus die Hoffnung wächst, ja, dann kann man das Ganze irgendwie noch mitbewegen. Dabei ist das nur Ausfluss dessen, was ohnehin passiert.
Naja, so starr ist es ja nicht. Es wird ja, es bewegt sich ja ständig, je nachdem, also mit sich wandelnder Kräftekonstellation sozusagen und verbunden mit Fortschritten und Rückschlägen. Wir empfinden es natürlich als eine Abfolge von Rückschlägen, aber man sollte irgendwie vor lauter Frust jetzt auch trotzdem die Sache mal noch nüchtern betrachten und sagen, dass auch ja linke Proteste, linker Widerstand natürlich auch einen Druck erzeugt und auch mal was Positives hervorrufen kann. Nochmal zu dieser eigentlich umstrittenen Frage jetzt, wer sind die Stichwortgeber? Sind es neofaschistische Gruppenbewegungen oder ist es der bürgerliche Staat, der die Leute sozusagen als Mittel und als Handwerkszeuge benutzt? Ich finde, dass diese Frage nicht so einfach zu beantworten ist im Sinne von, ja, die einen sind die Macher oder die anderen sind die Macher, sondern dass es sozusagen ein wechselseitiger Prozess ist. Also faschistische oder auch einfach nur rassistische, chauvinistische Bewegungen wie Pegida, meinethalb, ne? Die treten von sich aus natürlich auch als Stichwortgeber auf. Sie entwickeln Ideen und sie werden auf der anderen Seite dafür natürlich auch ja, in Dienst genommen. Es ist jetzt, ich habe auch nicht so ein Bild, dass ich sagen würde, ja, Neonazis treiben sozusagen die bürgerlichen Regierungen vor sich her, organisieren von sich aus was weiß ich, ausländerfeindliche Kampagnen und dem herrschenden Personal bleibt dann gar nichts übrig, als ein bisschen was davon umzusetzen. Die wollen das natürlich auch, ne? Also wir haben es auch in den 90er Jahren ganz stark so erlebt, dass die rassistischen Pogrome und diese ganzen Jagden auf echte oder vermeintliche Ausländer auch benutzt worden sind, um das Asylrecht zu beschneiden, also benutzt worden sind und auch angeheizt worden sind durch populistische Reden etc., also all die Parolen vom das Boot ist voll und etc., dies und das und jenes verträgt Deutschland nicht. Ja, das kam natürlich nicht originär aus den Mündern von Neofaschisten, sondern aus den Mündern von ganz sauberen Leuten im Anzug.
Wenn du sagst, das Asylrecht, also vielleicht ist das ja so ein Moment, an dem ich das erklären kann, was ich damit meine. Das Asylrecht hatte ja eine ganz andere Aufgabe in der Bundesrepublik in den USA, nämlich eine antikommunistische oder überhaupt andere Staaten unter Druck zu setzen oder Opposition in anderen Staaten zu unterstützen, um zu sagen, hey, wenn euer Staat euch bedrängt, kommt zu uns. Wir nehmen euch auf. Und zwar nicht, wenn ihr sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge seid, sondern nur, wenn ihr gegen euren Staat opponiert. Das heißt, das ist eigentlich ein Machtmittel gegen andere Staaten, das Asylrecht, von dem man in den 90er Jahren dann glaubte, dass es jetzt nicht mehr so nötig ist, weil die kommunistischen Staaten ja weg waren. Und man hat aber jetzt entdeckt, dass es auch gegen andere Staaten immer noch ein gutes Mittel ist, quasi denen die Hoheit über ihre Untertanen abzusprechen. Also das Asylrecht ist ein Machtmittel der Staaten gegeneinander. Was sich dann zum Beispiel zeigt, wenn zum Beispiel der, wie hieß der, nicht Assange, der andere, der
Snowden.
Snowden, dem man natürlich kein Asyl gewährt, weil das ein Affront gegen die USA wäre. Also man muss das auch selektiv einsetzen und der Staat hat gar kein Interesse aus diesem Grunde, das Asylrecht abzuschaffen. Er möchte es nur gerne so benutzen, wie es ihm passt. Also wenn er sich China schädigen will, irgendwelche Tibeter, die nimmt man dann gerne auf, aber alle anderen dann nicht, weil die ein Problem und so weiter.
Ja, ja, verstehe, aber ich bin nur auch kein Experte für die Historie des Asylrechts sozusagen, aber ich melde vorsorglich trotzdem mal wieder Protest an gegen deine Lesart, weil das ist mir dann doch irgendwie zu einfach, das Asylrecht als Instrument gegen andere und vor allem natürlich aus eigener Sicht unliebsame Staaten, das ist, finde ich, zu grob gestrickt, auch wenn es diese Funktion zweifellos immer wieder erfüllen kann, wenn man jetzt mal in Deutschland bleibt, zum Beispiel mit Blick, also als zur Zeiten noch der Mauer, mit Blick auf BRD und DDR hat das zum Beispiel überhaupt keine Bedeutung gehabt, weil die DDR war im Sinne des Grundgesetzes sowieso Teil Deutschlands. Also um die armen DDR-Flüchtlinge aufzunehmen, brauchte man kein Asylrecht. Die fielen darunter überhaupt nicht. Und das galt ja von vornherein nicht nur für Ostblockstaaten sozusagen. So, also für die USA kann ich jetzt noch weniger sagen. Na, aber das erscheint mir sozusagen zu einfach. Und übrigens auch, was die du hast gesagt, ja, es damit symbolisiert man oder demonstriert man anderen Staaten gegenüber, dass man selber die Hoheit über sie ausübe oder zumindest die Hoheit der jeweils eigenen Regierung in Frage stelle. Da gibt es, finde ich, ganz andere Methoden für.
Ja, na okay, aber ich sag's mal ganz grob. Es gibt ja die Geschichte von dem Hahn, der jeden Morgen kräht und meint, dass durch sein Krähen die Sonne aufgeht. Und das ist vielleicht auch so eine Täuschung, die man unterliegen kann, wenn man ganz viel macht in der Gesellschaft und nicht weiß, warum man wo an welcher Stelle den Schraubenzieher ansetzen muss. Also dass man dann sich einbilden kann. Also man hat in Wirklichkeit an einem innergesellschaftlichen, innerbürgerlichen Regulationsvorgang teilgenommen, dem Staat Arbeit gespart und glaubt aber, man hätte was verändert. Oder dann ist ja dann bestenfalls dieser Abwehrkampf noch irgendwie glaubwürdig zu begründen.
Du meinst, indem man sich selber gegen Neonazis stellt?
Zum Beispiel, oder wie die Grünen sich mal eingebildet haben, sie wären die Bewegung gewesen, welche das ganze Öko-Zeugs da etabliert und geändert hat. Das hätten andere Parteien aber vielleicht ein bisschen später auch gemacht, weil es einfach zur Standortpflege mit dazugehört, dass man eben auch seine Ressourcen entsprechend wartet. Da hat das Kapital kein Interesse, aber der Staat sehr wohl.
Ja, verstehe schon. Ja, aber wie gesagt, man kann. Die Tendenz, die du ansprichst, ist schon völlig korrekt, weil der bürgerliche Staatsapparat profitiert zumindest in Teilen durchaus davon. Und ich erinnere mal an den Antifa-Sommer 2000, den sogenannten Aufstand der Anständigen. Da haben sich auch die Linke wirklich die Köpfe heiß geredet darüber, wie geht man denn nun damit um? Und wenn wir sozusagen weiterhin gegen Nazis kämpfen, erledigen wir dann nicht nur das Geschäft der bürgerlichen Regierung. So, man konnte aber natürlich im Umkehrschluss auch nicht sagen, naja, dann lassen wir das jetzt und sind mal ganz nett zu den Nazis, nur um der Regierung eins auszuwischen. Das liegt auf der Hand, dass sich das irgendwie per se verboten hat. Man muss es aber, und insofern ist dein Einwand völlig richtig, man muss diese vielschichtigen Wirkungen aber im Hinterkopf haben und versuchen auch die eigene Politik entsprechend fein zu justieren, um dem Klassengegner, also durch die eigene Antifa-Arbeit, nicht noch mit in die Hand zu arbeiten. Ja, das nannte man früher mal Dialektik des Klassenkampfes und das ist im praktischen Alltag verdammt schwierig, das ist wahr.
Keine Frage, also man wird sich auch an den Lohnkämpfen irgendwo beteiligen müssen. Also man ist ja mal die Frage, es gibt ja nicht das Subjekt der radikalen Linken, sondern das machen ja dann die vor Ort meinen, das können sie, da sind sie kompetent oder die sind eh in der Gewerkschaft engagiert. Also dieses Gesamtsubjekt radikaler Linke in der Zusammenschau ist es ja dann nicht, sondern jeder muss ja eh gucken. Klar, woran sonst, wenn man nicht auch irgendwie bei Stuttgart 21 mit dabei ist und hilft den Leuten, sich zu organisieren, Informationen zusammenzutragen, eigenständig also nicht nur ihren Unmut gegen die Baustelle, sondern auch zu sagen, ja, warum machen die denn das überhaupt? Also eine Aufklärungsarbeit zu leisten und so weiter.
Ja, und wenn man übrigens, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, wenn man eben selber auch als Subjekt des Widerstands wahrgenommen wird, als Linke dadurch, egal ob jetzt in betrieblichen Kämpfen von einer Tarifauseinandersetzung bis zur Auseinandersetzung um Rentenrecht oder Arbeitsbedingungen etc. über Stadtteilkämpfe und Stuttgart 21 etc. 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 Wenn man wahrgenommen wird als Subjekt des Widerstands und den Leuten auch vorlebt und mit ihnen gemeinsam erkämpft, dass man sich wehren kann und dass man was erreichen kann, in dem Augenblick bietet man ihnen auch ein anderes Konzept an als den Rassismus. Und als den Chauvinismus, ne? Wenn man ihnen zeigt und sie mitnimmt durch also solidarisch sein, Widerstand leisten, etwas gegen dieses Prinzip der Konkurrenz etc. zu vertreten, das ist einfach eine andere Welterklärung, sage ich mal, und eine andere politische Richtung, als auf die Karte zu setzen, noch härtere Konkurrenz, Abschottung gegen andere, nach unten treten, Ellenbogengesellschaft, also all das, was der Neoliberalismus verkörpert und ständig radikalisiert hat.
Der aber nicht eine Ideologie ist, sondern eine mehr oder weniger folgerichtige Entwicklung aus den Verwertungsproblemen des Kapitals. Also ich will jetzt nicht der Wertkritik das Wort reden, aber so ein bisschen was mit der Veränderung der organischen Zusammensetzung des Kapitals hat es schon zu tun, dass man...
Habe ich nicht bestritten, aber trotzdem hat er ja auch ideologische Aspekte. Das ist alles richtig.
Ja. Es ist die Begleitmusik zu den notwendigen Veränderungen. Die Krise der Kapitalverwertung halt eingehen muss, dann auch außenpolitische Strategien und so weiter, Globalisierung oder die Märkte jetzt anders verwalten, hat ja auch technische Hintergründe. Durch die Informationsverarbeitung lässt sich vieles einfach anders handeln. Das sollte man dann aber nicht als wiederum so ein Kampfobjekt sich vornehmen und sagen, wir müssen gegen den Neoliberalismus kämpfen, weil da kommt nichts anderes raus als Keynesianismus, wenn man sich das vornimmt als Alternative. Da wird man zwar vielleicht das mit anstoßen, aber dann kommen die Keynesianer und sagen, ha, wir haben das ja, das bessere
Konzept.
Und ja. Dann steht man da als Linker und hat eigentlich nur wieder, ja, irgendwo mitgemacht und ist eben dann auch der Linke in dem Sinne, dass die im Parlament eben auf der linken Seite gesessen haben und eigentlich durchaus ein integrativer Bestandteil der bürgerlichen Selbstregulation und Funktionalhaltung des Standortes quasi gewesen ist.
Ja.
Da hat man sich wunderbar und kostenlos eingebracht.
Ja, richtig und falsch zugleich. Von der Sache her stimmt's natürlich von vorn bis hinten, aber praktischerweise ist ja nicht so, dass irgendjemand sagt so, ach, ich kämpfe gegen Neoliberalismus. Er füllt's doch erstens immer mit einem bestimmten Inhalt. Es geht immer um konkrete Sachen. Ob sind wir wieder, also egal auf welchem politischen Feld oder im Betrieb oder so, oder um die Öffnungszeiten vom Supermarkt
ja,
um die Ecke.
Das
ist die eine Sache.
Moment. Partei Die Linke, da kommt es wirklich so vor.
Nicht nur bei denen, das ist mir schon bewusst, dass viele Leute als Alternative zum Neoliberalismus, den sie nur sozusagen nur als ein untaugliches Konzept der Wirtschaftssteuerung betrachten, sagen, ja, wir gehen dann zurück zu den alten Konzepten des Keynesianismus oder vielleicht ein bisschen rund erneuert. So, das zieht sich auch durch die ganze Antiglobalisierungsbewegung oder durch große Teile zumindest bei Attac nicht zuletzt schon richtig. Aber die Frage ist sozusagen, wie erklärt man Neoliberalismus? Die Frage ist nicht, stelle ich mich dagegen? Weil das kann ich auch machen und komme zu einem anderen Ergebnis als Linkspartei oder Attac. Ja.
Genau. Ich schaue gerade bedenklich auf die Uhr. Ich glaube, ich muss mich im Geiste darauf einstellen, den Uli zu fragen, ob er nochmal herkommen möchte. Zu einer weiteren Runde. Ich glaube, das ist sehr produktiv. Es war es bisher immer, wenn sich jemand mit einer Sache beschäftigt hat, längere Zeit, dann hat er einfach so viel zu erzählen. Den brauchen wir nur ein bisschen zu pieksen, dann kommt alles herausgesprudelt. Und
piekst du auch mit dicken Nadeln, das muss man dazu sagen.
Ach komm.
Ja, wir haben ja jetzt schon irgendwie doch fast also schöne Ausflüge in die Geschichte gemacht und halbe Jahrhunderte.
Und ich habe die Musikeinblendungen einfach weggelassen, weil das zu interessant und spannend war, was wir hier beredet haben. Und Uli, du hast auch einen Buchladen, wo man dich finden kann in Berlin. Einen der wenigen linken Buchläden, kann es sein?
Würde ich jetzt so nicht sagen, nee, aber richtig ist, dass ich in einem modernen Antiquariat in Kreuzberg am Mehringdamm arbeite.
Modernes Antiquariat.
Extra Buch heißt das.
Das ist nicht ein linker Buchladen, würdest du so nicht nennen?
Ist ein ganz normaler.
Ganz normaler Buchladen.
Aber man findet da auch linke Literatur, sagen wir mal so.
Weil es in Kreuzberg ist und weil da noch ein paar Leute rumlaufen, die das lesen wollen, oder? Oder aussortieren aus ihren Schränken.
Nee, es ist nicht, sind keine Second-Hand-Bücher. Restauflagen.
Ach so. Das, okay, also wenn irgendwo dran steht modernes Antiquariat, meint das immer das, ja?
Genau, ja.
Okay, wusste ich gar nicht.
Ja, wir kennen es von früher her noch anders, ne? Aber das hat sich hier im Westen so etabliert, diese Bezeichnung.
Ja. Das heißt, also man kriegt doch neue Bücher, relativ neue, die dann
Preisseminar sind, genau.
Okay, ja. Muss ich mir mal anschauen. Mehringdamm. So.
Das war jetzt unser Werbeblock, ja.
Genau, habe ich auch noch einen Werbeblock, ja. Kommt nächste Woche, also wenn ihr das hört, ist ja schon der 23. Kommt nächste Woche Montag ins Freilandhaus 2. Da machen wir unsere öffentliche Radioparty, laden Bands ein und machen mal kein Radio, sondern hören den Bands zu und René, der das dann moderieren wird, René von Rockin' Kaputt. Und wir werden von 21 bis 23 Uhr Live-Mucke haben und davor vielleicht ein bisschen freie Radioproblematik besprechen mit unseren Kollegen aus den Berliner freien Radios und nachts werden dann Frappoisten vielleicht im Halbstundenwechsel ihre musikalischen Präferenzen in den Äther blasen und DJ spielen. Und eigentlich nichts Wesentliches besprechen, bestenfalls den Abend auswerten, wie er uns gefallen hat. Und ein entspannter Sendemontag passiert übrigens immer dann, wenn ein fünfter Montag im Monat auftaucht, dann machen wir das. Und jeder ist willkommen, kann sich dann auch anmelden mit einer Band. Die spielen dann immer so reihum in Viertelstundenblöcken. Und das ist immer ein netter Abend. Und man kann auch einfach zuhören, Bier trinken und uns mal anschauen, was ja im Radio nicht so leicht geht. Die Wellenstruktur gibt wenig über die Optik wieder, bestenfalls des Kehlkopfes. Und mich hat es gefreut, Uli Peters heute zu Gast zu haben, der sein Buch Unbeugsam und Widerständig, hieß das, ja? Die Geschichte der radikalen Linken nach 1990, auch an den Mann bringen möchte natürlich. Und ich kann es nur empfehlen, obwohl ich es nicht gelesen habe, aber er weiß natürlich aus dem Vortrag, was drin steht. Mehr Termine habe ich heute nicht zum Ansagen. Ich bedanke mich einfach mal bei Uli und sage, hey, du musst nochmal herkommen. Das
ja, Jobs, ich danke auch. Zeit ist wie im Fluge vergangen, war eine schöne Unterhaltung. Ja, schade, dass wir gerade nicht noch ein paar Stunden dranhängen können.
Das müssen wir unbedingt ein andermal tun. Und wir spielen jetzt einfach mal noch eine Musik, der nachfolgenden Crew, das wird dann Hase und Flash sein, die dann schon ihre Plattenspieler aufbauen mit Sport und Musik. Sonst sage ich immer, sie stehen schon hinter mir, aber das tun sie heute natürlich nicht. Wir spielen mal die alten Vibrators und mit dem Nazi-Baby.